Stefan, ist da noch irgendwie?
Ja.
Knöpfchen?
5 Sekunden. Sieht gut aus.
Gut, jetzt hat es funktioniert. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der da ist, der da war und der da kommt in Ewigkeit. Amen. Wir hatten ja das Vaterunser uns ausführlich in den einzelnen Bitten und Ausführungen angehört. Und ich hatte da die Frage, dein Wille geschehe. Und wir haben uns so ein bisschen unterhalten, wo das stattfindet und so weiter. Aber diese praktische Orientierung, die hat gefehlt und das wollte ich heute einfach nachliefern. Da es also reichlich Seiten geworden sind, hoffe ich, dass das auch in der gebotenen Zeit so hinhaut. Ja, den Willen Gottes erkennen. Ich habe aus der Fülle dieser Textstellen eine für die Predigt herausgesucht, die uns hier auch leiten soll. Wir werden öfters auch nochmal das Bibelwort hören, weil ich ein bisschen hin und her gehe. Es ist heute fast wie so eine kleine biblische Unterweisung hier in dem Punkt. Aber ich denke, gerade auch für die Jüngeren ist das ganz wichtig. Nicht nur für die Jüngeren, sondern wie kann ich den Willen Gottes überhaupt erkennen? Ja, der Text wäre heute Epheser 5, Vers 17. Darum werdet nicht unverständig. Es geht um die böse Zeit. Das sagt Paulus im Vorfeld. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn sei. Wir haben andere Textstellen, Römer 12, 2, dass wir danach trachten sollen, den Willen Gottes zu erkennen. Und ich werde da noch ein bisschen drauf eingehen, weiterem. Wir leben heute in einer Zeit der Orientierungslosigkeit. Und das bedingt Unsicherheit. In der Gesellschaft herrscht der Individualismus, und damit auch eine Individualethik. Jeder macht das, was er will. Du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Nur irgendwie können wir uns ja nicht austauschen. Aber bitte sag bloß nicht, dass ich falsch liege. Das gibt es nicht. Es ist alles gleichwertig, gleichgültig, gleichgültig. Und selbst das, was man vielleicht vor 30, 40 Jahre noch akzeptiert hat, das tut man nicht, kann man heute die Weser getrost runterspülen. Wir haben keine individualethische Maxime mehr, wo man sagen könnte, also das kleinste gemeinsame Vielfache aus der Mathematik, da können wir uns noch irgendwo treffen. Lügen, stehlen, irgendwie solche Sachen. Nein, man lügt, man braucht ja nur in die Politik reinschauen, man stiehlt, und, nicht? Es ist völlig egal, welche Titel man hat. Man schiebt das einfach zur Seite. Aleister Crowley, der oberste Satanist aus Amerika, sagte einmal, tu, was du willst, Hauptsache es macht Spaß. Und wir merken, das ist dieser Hedonismus aus dem utilitaristischen ethischen Konzept, das besagt, die Spaß- und Lustmaximierung ist eigentlich heute angesagt. Auf Norddeutsch, du kannst machen, was du willst. Hauptsache, du hast einfach fröhlich Spaß dabei. Ja, egal, ob der andere rechts oder links runterfällt, das spielt gar keine Rolle. Auch die Begriffe Wahrheit und Gerechtigkeit, ein Darmstädter Philosophieprofessor sagte das einmal, sind heute ohne Inhalt und damit aus dem deutschen Sprachgebrauch zu entfernen. Und wenn wir schon sehen, was im weltlichen Bereich eigentlich ein Wirrwarr ist, dann können wir das ohne weiteres auch auf die Gemeinde Jesu übertragen. Ich las jetzt in Topic, brandneu, 7.7.22, da steht etwas über die Anpassung der angepassten Christen. Je mehr sie sich anpassen, desto mehr passen sie sich noch an. Und was sagt er dann von einem Professor Siegfried Zimmer aus Marburg, der betitelt die bibelfrommen Christen als bibelverkorkst.
muss ich es mal anhören, nicht? Oder nicht, die Bibel immer dumm zitieren. Nee, das ist also so sein Jargon, ja. Und ja, auch im christlichen Bereich steckt das ja an, was in der Gesellschaft ist, schwappt ja irgendwann auch mal, wenn man es nicht richtig aussortiert, in die Gemeinde rein. Und dort gilt ja heute auch relativ viel, wenn nicht sogar alles. Und jetzt ist noch natürlich die Frage für den wiedergeborenen Christen. Es gibt natürlich auch Punkte, wo wir nicht mehr diskutieren können. Und die Frage ist, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Wie kann ich ihn überhaupt herausfinden, erkennen? Gibt es überhaupt so etwas wie einen persönlichen, individuellen Willen Gottes, der für mich zugeschneidert ist? Ja? Oder gibt es nur einen vollkommenen Willen und einen zulassenden Willen? Du merkst, ich spiele gerade ein bisschen mit den Worten. Luther hat dann das Wort auf Erasmus von Rotterdam, der über den freien Willen 1520 ungefähr geschrieben hat, und Luther setzt dann da drauf vom unfreien Willen. Also der Wille Gottes, es ist wichtig. Kann ich als Christ jeden heiraten? Hauptsache es ist irgendwo das christliche Deckmäntelchen da. Kann die Dame dann das Wort Jesus einigermaßen fehlerfrei aussprechen und der Herr ist vielleicht in irgendeiner Gemeinde zu Hause als Mitarbeiter? Gilt das schon als rechtgläubig? Ja, oder entspricht der Plan Gottes, dass die beiden eben einfach ja nur richtig sein sollen? Das ist die Frage und der wollen wir heute ein bisschen nachgehen. Warum ist es überhaupt wichtig, den Willen Gottes persönlich kennenzulernen? Ich habe jetzt aus PowerPoint-Gründen einfach die Unterpunkte schon mit dabei, aber wir kriegen das alles schön auf die Reihe. Jesus hat diesen Willen unablässig selber gesucht. Deswegen ist es so wichtig. Jesus ist uns ja nicht nur ein Vorbild, sondern wir sollen ihm ja auch nacheifern. Und es gibt ja nichts Schöneres, als im Willen Gottes sich zu wähnen als Christ. Wir schauen den Samuel an, der als Nazirer sich ganz diesem Gott des Alten Testamentes Jehova verschrieben hat und die Fülle des Segens auch erlebt hat. Und wenn Jesus jetzt diesen beständigen Wunsch im Herzen gehabt hat, deinen Willen zu tun, begehre ich, Psalm 40, Vers 9. Ja, andere Stelle, meine Speise ist es, dass ich den Willen Gottes tue. Ich habe die Textstellen jetzt nicht hier aufgeschlagen, aber man kann sie sich ja einfach auch ein bisschen notieren im Kopf. Auf Gethsemane sagt Jesus ja, Vater, nicht mein, dein Wille geschehe. Da wird doch deutlich, welche Priorität dieser Wille Gottes im Leben Jesu gehabt hat. Ein zweiter Punkt, nee, halt mal, muss ich nochmal zurück. Gott hat ja einen Plan für mich. Das ist in dieser ganzen Frage, ja, die wir uns jetzt auch gestellt haben, warum ist es wichtig? Gott hat einen Plan für mich. Ist das wirklich so? Plant Gott für mich so im Detail oder ist das jetzt nur die große Linie so, ich bin geboren und nachher Anfang und Endpunkt irgendwo wiederzufinden? Nein, wir schauen einfach, ich nehme nur mal eine Hagar heraus, nicht 1. Mose 16, die springt einfach davon, weil sie es bei Abraham und Sarah nicht mehr aushält. Und der Engel des Herrn ist Jesus im Alten Testament, begegnet ihr nachher an dem Brunnen des Lebendigen. Sie ist völlig zerknirscht und dieser Engel des Herrn Jesus schickt sie wieder in die alten Verhältnisse hinein. Gott ist sogar um die kleinen Details in unserem Leben bemüht. Wenn es uns schlecht geht, gibt er uns ein Wort Gottes. Ja, manchmal ist man ja down, das ist ja wie so eine Achterbahn immer wieder und dann kriegt man wieder ein Wort Gottes und wir sind wieder oben auf. Gott hat einen Plan. Das ist ganz bemerkenswert. Bei diesen Milliarden, 8 Milliarden jetzt fast, ich kenne ja nicht mal 10 und wenn ich dann in der Schule bin und habe da 20 Kinder vor mir, dann weiß ich schon genau, die ersten 5 kenne ich noch mit Namen und dann fallen sie schon hinten runter. Ja? Also so sind wir ja gestrickt. Aber Gott kennt jeden dieser 8 Milliarden und wie viele sind schon gestorben und wie viele kommen noch? Also ich weiß gar nicht, das ist gigantisch. Ja, die Bibel sagt uns ja ganz deutlich, im Mutterleib schon hat er dich gebildet. Jeremia sagt das, Jeremia 1. Er führt uns in allen Lebensumständen. Wenn ich die Treppe runterfalle, dann ist es nicht der Zufall. Wenn ich mich verschluck beim Essen, dann war es nicht der Zufall. Sondern dann ist das einfach auch im Gottesplan mit beinhaltet. Er stillt alle unsere Bedürfnisse. Ich könnte jetzt die Bibelstellen nennen, mache ich jetzt gar nicht. Nur, dass man einfach mal so einen Überblick kriegt. Gott ist bemüht, uns in allen Punkten irgendwo den Weg zu zeigen. Und er wird uns einmal in die Ewigkeit holen. Und dort ist mein Name bekannt. Da bin ich kein No-Name. Ja, das ist einfach das Wunderbare. Christen dürfen davon überzeugt sein, dass dieser Gott hier aus dem Alten und Neuen Testament, der uns in Jesus begegnet, uns so genau kennt, viel besser als wir selber, dass er uns nicht egal ist. Und wenn ich jetzt noch das Beispiel anführe, alle Haare auf meinem Kopf hier, 130.000 ungefähr, hat er gezählt. Ist doch das einfach auch klar und logisch, dass er sich auch um uns in anderer Weise kümmert. Ist ein bisschen durcheinander, aber es macht nichts. Dann haben wir, wenn wir jetzt so ein bisschen einteilen, und zwar den Willen Gottes erkennen, drei verschiedene Ebenen. Einmal einen souveränen Willen Gottes. Der souveräne Wille Gottes wäre Schöpfung am Anfang und Neuschöpfung am Ende. Und diese Dinge laufen. Auch was wir jetzt erleben, wir laufen letztendlich auf die antichristliche Zeit zu. Das ist nicht irgendwo Zufall, sondern das ist der Wille Gottes, dass wir in dieser Heilsgeschichte letztendlich an einem Punkt sind, der nachher auf die Wiederkunft Jesu hinsteuert. Und in dieser souveränen Wille Gottes Angelegenheit haben wir die moralische Willensbekundung Gottes. Biblische Grenzen, die den Christen zum Gehorsam herausfordern. Wir haben es vorhin bei Saul gesehen. Ja, er hat ein bisschen getrickst und hat gedacht, oh, jetzt können wir das Beste für uns noch behalten. Und dann kommt ihm Samuel entgegen, nicht, und sagt, du, was ist denn da los? Was höre ich denn da für einen Blöken? Ah, und die Ausreden kennen wir ja alle. Und am Ende sagt er, ach, ich bekenne ja auch und alles gut. Ja, aber ehr mich doch vom Volk, sei so gut, dass ich da nicht wieder Depp dastehe. Und Samuel sagt, nein, du hast den Willen Gottes verworfen und deswegen wirst auch du jetzt verworfen werden. Und jetzt sehen wir so eine kleine Schnittstelle, der individuelle Wille Gottes. Er kann auch größer und kleiner werden, das ist egal. Jedenfalls, daraus können wir ganz deutlich auch sehen, die Führung Gottes in unserem Leben ist nicht Zufall, sondern alles klar und deutlich für unser Leben vorgegeben. Nicht, dass wir jetzt in der sogenannten doppelten Prädestination wären, wie es Calvin lehrt. Du kannst machen, was du willst. Ja, du kommst aus dem Dilemma nicht raus. Dein Weg ist immer nur vorgezeichnet. Nein, dann hätte Abraham nicht 50 Mal so lange um die 50 und nachher bis zu den 10 heruntergefeitscht, ja, wo Gott sich hätte auch über Sodom und Gomorra erbarmen können. Er führt uns. Dieser Gott, unser Gott, ist immer und ewig, heißt im Psalm 48. Er führt uns über den Tod hinweg. Und das Wunderbare ist jetzt, wenn wir uns dieser Führung einfach anvertrauen können. Wir haben es in Johannes 10, nicht mit den Schafen. Der Hirte führt seine Schafe und die Schafe hören auf seine Stimme. Also es ist immer ein Miteinander. Also das nur mal so ein bisschen als Überblick. Und sind wir dann nochmal den dritten Punkt. Die Ewigkeit wird auch davon abhängen, wie du dich zum Willen Gottes gestellt hast. Matthäus 7 heißt es nicht, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Also das heißt oberste Priorität, dass wir den Willen des Vaters im Himmel für unser Leben erkennen. Wenn es also so wichtig ist, den persönlichen Willen zu erkennen, dann wollen wir jetzt einfach weiterschauen, worin besteht denn jetzt dieser Wille Gottes? Wir wissen es ja nicht immer genau und es fällt ja auch nicht irgendwie immer so ein Zettel runter da von oben, nicht? Heute waren ja wieder die entsprechenden Streifen am Himmel zu sehen, aber mancher denkt ja, es wäre schön, dass irgendwo ein Zettel runterfällt, steht drauf, jetzt die Richtung, rechts abbiegen oder links oder wie auch immer. Nicht? Ihr merkt, das ist so unser, nicht? Wir wollen es immer ganz genau und auch, ne? Aber das ist, diese klaren Anweisungen haben wir nicht immer. Es gibt natürlich jetzt klare, definierte Anweisungen, die als Wille Gottes uns entgegenstehen oder gegeben sind. Hat jemand da vielleicht eine Idee? Einfach mal fragen, wie in der Schule auch, nicht? Hat jemand da eine Idee? Gibt es da irgendwelche, ich fange im Alten Testament mal an, dann gehen wir da mal weiter. Ja, die 10 Gebote, nicht? Das ist doch klar. Also sagt doch Gott ganz klar, so ist dein Verhältnis zu mir, das sind die ersten 4 Tafeln und dann je nachdem, welche Einteilung man nimmt. Und die nächsten sind doch, wie komme ich mit Gott klar, die ersten 4, und die nächsten sind dann, wie komme ich mit dem Nächsten klar? Du sollst nämlich die Birne einhauen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen, lügen. Das sind so die Dinge, die einfach klar definiert sind. Da kann ich nicht sagen, ah ja, da wollen wir es ein bisschen rumdrücken, hin und her. Ja, das geht leider nicht. Kann ich natürlich machen. Aber ich werde immer den Dummen dabei abgeben. Wir haben 3 verschiedene Gesetzesformen im Alten Testament. Stiftshüttengesetz, das jüdische Gesetz und die allgemeine Gesetzgebung der 10 Gebote. Dass wir das Stiftshüttengesetz nicht mehr befolgen können, denke ich klar, dann haben wir noch 2. Vom jüdischen Gesetz haben wir einige, Sabbat, nicht Sonntag, haben wir, das soll es den Sonntag heiligen, das werden wir auch nicht unter die Schublade kehren und sagen, gilt für uns nicht mehr. Ja? Aber die 10 Gebote sind in allen Schattierungen klar und deutliche Richtlinien, die wir haben. Es wäre mal eine Predigtreihe wert, die 10 Gebote etwas näher zu beleuchten in allen Schattierungen. Ein zweiter Punkt, den wir hier halt mal dann... Ich glaube, jetzt ist es kaputt. Was steht der Wille? 10 Gebote. Jetzt ist blau. Ein zweiter Punkt, wo auch unmissverständlich klar ist, das will Gott. Er will, 1. Timotheus 2, Vers 4 und 5, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Dann kann ich mich nicht hinstehen und sagen, mir ist nicht gegeben, ich kann mich nicht ausdrücken, Mose ja auch gesagt, nicht? Ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin schon tot irgendwie, ich kann es nicht mehr weiter sagen. Wenn Gott will, dass alle gerettet werden, dann ist der Mensch das Mittel, wie er den anderen erreichen kann. Er kann natürlich auch durch Träume oder was weiß ich, es gibt viele Möglichkeiten, Gott ist ja nicht eingeschränkt. Aber er möchte, dass er durch die Gemeinde, durch dich und durch mich, seine Gemeinde baut. Und wenn du deinen Platz nicht einnimmst, dann bleibt der Platz leer. So ist das. Gott füllt da nicht mit anderen Leuten auf oder so und sagt, wenn der nicht will, dann haben wir da noch 5 in der Reserve. Nein, den Platz, an dem Gott dich hinstellt, den füllst du aus und niemand anders. Und das geht auch darum, Menschen herauszuretten. Ihnen jedenfalls, wir können es ja nicht ändern, wenn ich jemandem was von Jesus erzähle und der sagt dann, Pustekuchen. Nun, dann weiß er es, aber ich bin dann ohne Verantwortung für das, was dann nachher der mit der Botschaft macht. Ein zweiter Punkt wäre das Leben in der Heiligung. Und jetzt wird spannend. Wer eine Bibel hat, schlag bitte auf. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Das müsste eigentlich weiter ausgelegt werden. Ich mache aber nur ganz kurze Stippvisite hier in diesen inhaltsträchtigen Worten. Da sagt Paulus, der Wille Gottes ist eure Heiligung. Oh, noch so ein furchtbarer Begriff. Mensch, was heißt es jetzt? Heiligen heißt eigentlich vom Gewöhnten trennen. Wir sind abgetrennt für Jesus. Für Gott ausgesondert. Aus dem gesamten Milliardenpaket der Menschheit sondert er sich Einzelne heraus. Manchmal ganze Familien. Manchmal nur Einzelne aus den Familien, die Not haben und sagen, Mensch, die wollen gar nichts hören von Jesus. Und ich habe es auf einmal kapieren können. Heiligung heißt Absonderung. Was führt hier Paulus an, wo wir abgesondert sein sollen? Er sagt, Meide die Unzucht. Das ist das Erste, was er hier nennt. Unzucht heißt, alles, was außerhalb ehelichem Rahmen an Sexualität sich erlaubt werden will. Da sind die Jugendlichen, die meinen, sie müssten jetzt ihre Pornos reinziehen, hier in der Schule auch mal wieder im Umkleideraum, dann tuschelten die, sagen, oh, Herr Karger, ist doch nicht so schlimm, wenn man da mal so einen Film anguckt oder so. Oh, weil ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Das verdirbt dir deine ganze Fantasie. Lass diese Pornos weg. Selbstbefriedigung ist die nächste Folge davon. Kein Mensch, die Bibel jedenfalls nicht, spricht von, ich mich selber befriedigen muss. Ich muss essen, das ist ein Trieb, da komme ich nicht drum rum. Aber die Sexualität ist etwas, was in die Ehe hineingehört. Und da ist Selbstbefriedigung fehl am Platz. Es ist fehlgesteuerte Sexualität. Sünde. Egal, in welcher Form man sich selber befriedigt. Außereheliches Sexualverkehr. Ich hörte jetzt gerade, meine Frau sagte mir da, Thomas, Mensch, da gibt es welche, das sind sozial im sexuellen Bereich für Behinderte. Sozial-Sexualpädagogen. Erst kapierte ich gar nicht, wie das also. Nicht? Und dann sagte ich auch, Mensch, ja, aber auch der Behinderte ist nicht davon letztendlich befreit, hier seine Sexualität in irgendeiner Weise ausleben zu müssen. Auch gleichgeschlechtliche Sexualität ist niemals der Wille Gottes. Wir haben 6 verschiedene Textstellen, 3 im Alten, 4 im Alten und 3 im Neuen, 7 sind es, ja, die deutlich darauf hinweisen, dass das ganz negativ angesehen wird. Und ich wundere mich, wie man dann auch in christlichen Kreisen da aus dem dicken Minuszeichen ein Pluszeichen machen kann. Verstehe ich nicht. Da gibt es keinen Spielraum. Auch voreheliches Zusammenleben, ihr merkt, was diese Unzucht alles beinhaltet, ist nicht im Willen Gottes beinhaltet. Der Wille Gottes ist Ehe und dort hat die Sexualität ihren Platz. Deswegen hat Paulus sofort das, jeder hat sein eigenes Gefäß zur Heiligung für die Ehe genannt. Also, und warum führt er das zuerst an? Weil es einfach solch ein gewaltiges, man kann die ganzen alttestamentlichen, die Erzväter nehmen, Tama und, überall hat man diese sexuellen Verfehlungen in den Familien drin, Dina, die vergewaltigt wird und. Ja, das ist einfach ein ganz großes und heute ein Riesenmarkt mit Milliarden Umsätzen. Den will man sich natürlich nicht entgehen lassen. Aber als Christ muss man sagen, Herr, hilf mir, dass auch meine Sexualität eine gereinigte ist. Und wo nicht, dann hilf mir einfach, dass ich hier klar und deutlich auch Konsequenzen ziehe. Ja, es ist, dann haben wir, das nächste wäre, den Bruder im Handel übervorteilen. Die Ehrlichkeit auch dem Bruder gegenüber. Ihr merkt, da sind wir schnell, wenn es um den Geldbeutel geht. Ja, ist immer die Frage, wie kommt dein Geld am schnellsten in meine Tasche? Ja, das möchte Paulus nicht, sondern er möchte auch hier klare und deutliche Abgrenzung, Ehrlichkeit, dass die Waage 100 Gramm 100 Gramm sind und nicht 98, dann kann ich ja 150 mal rechnen, dann habe ich eins gut für mich, nicht? Man kann ja auch rechnen. Also das ist auch nicht im Sinne Gottes hier. Dann kommt die Bruderliebe. Oder mangelt es uns allen? Das kann Paulus immer wieder ansprechen. Dann der nächste Punkt wäre, jeder soll seine eigene Arbeit, um sich selbst zu unterhalten, damit er anderen noch abgeben kann. Also ihr merkt, das Leben in der Heiligung, es fächert sich gleich ganz stark auf bei Paulus und hilft uns auch, im Willen Gottes den zu erkennen. Und wenn man das nicht kann und schafft, es gibt doch Geschwister, die einem hier helfen können. Es geht doch gar nicht um Perfektion und es geht auch nicht um Fingerzeigen, wie wir in der Schule diese Horrornachrichten bekommen haben. Ich möchte jetzt gar nicht ins Detail gehen. Ja, auch was die sexuellen Dinge angeht, da habe ich immer nur gesagt, Leute, bitte zeigt nicht mit Fingern auf andere. Wir können doch Gott danken, dass wir nicht genauso schon reingefallen sind. Aber wir wollen doch beten für die Gefallenen, dass sie wieder aufstehen können. Dass sie Buße tun können, darum geht's doch. Und dass wir dann auch als Zeugnis, manchmal auch als Negatives, weitergehen können, um zu sagen, das war bei mir. Aber ich kann Buße tun und ich habe Umkehr erlebt in meinem Leben. Und wenn man das nicht mehr in der Gemeinde sieht, dann ist das faul. Jetzt kommen wir zum nächsten Leben in der Freude, Gebet, Danksagung. 1. Thessalonicher 5, das ist ja wie so ein Katalog, wer hier mal weiterguckt. Da heißt es dann, betet ohne Unterlass, seid dankbar. Das ist der Wille Gottes für euch. Also jetzt wollen wir es doch praktisch machen. Wie sieht das mit dem Allezeitbeten aus? Luther sagt da, ich zitiere einfach mal, der hat ja morgens 2 bis 3 Stunden gebetet. Jetzt denke ich auch manchmal, die Messlatte liegt hoch. Ja, aber er schreibt da, er sich sein Psalterlein genommen und in die Kammer gelaufen sei, etliche Sprüche von Christus, Paulus und dem Psalter mündlich für sich sprechen. Wenn nun das Herz durch solche mündlichen Gespräche erwärmt und sich selbst gekommen ist, so knie er nieder oder stehe mit gefalteten Händen und sprich, ich bete das Vaterunser, ich bete das den Paternoster, also ist das Vaterunser, geht mir auch noch zum Psalter über, den ich ein Stück nach dem anderen bete und es ist mir das allerliebste Gebet. Dann tue ich noch die 10 Gebote, auch so und hole ein Gebetbüchlein. Hernach soll das Herz in sich selber gehen und warm zum Gebet werden. Es ist aber genug, wenn du eins dieser Stücke ergreifst und ein halbes daran in deinem Herzen ein Feuerlein anschlägst. Das ist Luther, ja. Ich habe so, aber was wir so raushören ist, er hat nicht irgendwie nur so ein bisschen rumgelabert und ach Herr und 10-mal wiederholt. Er hat die Psalmen gehabt, er hat die 10 Gebote gehabt, er hat das Glaubensbekenntnis, das Vaterunser gehabt. Wir haben doch solche wunderbaren Vorlagen. Lasst uns das doch einfach auch nehmen. Und dann wird unser Herz erfüllt werden auch mit diesem dauernden, es geht nicht darum, dass ich permanent hier mich so fortbewege, ne? Da denken die anderen auch, hat eine Macke, ja. Aber ich kann doch im Herzen Jesus alle Zeit loben und danken, das ist doch wunderbar. Auch der Dank, alle Zeit dankbar, ne? Da wird es schon ein bisschen heftiger. Toluk, der Professor aus Halle im letzten Jahrhundert, sagt einmal, in jedem Leidenskelch liegt tief auf dem Boden eine Perle, such sie nur. Und Augustinus sagt, nichts ist kürzer auszusprechen, nichts fröhlicher zu hören, nichts nützlicher zu tun, als was die 3 Worte bezeichnen, Dank sei Gott. Durch anhaltendes Gebetsleben wirst du auch zur Dankbarkeit geführt. Und mancher sagt, ich kann über diesem nicht still werden. Das ist auch nicht so wie ein Mechanismus, wo ich sage, komm, jetzt legen wir den Hebel um und jetzt sind wir nur dankbar. Ach, und wir strahlen alle so und klemmen uns hier irgendeinen Stecken rein, dass wir immer ein breites Gesicht haben. Nein, aber ich kann es doch meinem himmlischen Vater sagen. Ich kann doch ihm sagen, Herr, du siehst, ich sollte eigentlich dankbar sein für das auch, was mir an Negativen widerfahren ist, aber ich kann es nicht, Herr. Und dann haben wir doch die wunderbare Verheißung, wir leben doch aus der Gnade. Aber jetzt nicht, dass ich es laufen lasse. Sondern dann schaust du einfach in den Epheser 2 hinein, Vers 10. Gott schafft in mir das, was vor ihm wohlgefällig ist. Dann kann ich sagen, Herr Jesus, schaff du jetzt die Dankbarkeit, die ich nicht hinkriege, dass ich dankbar bin. Das ist dein Wille. Da steht's. Dankbarkeit, auch die Früchte des Geistes ist Dankbarkeit. Dann haben wir die guten Taten. Du siehst, es ist eine ganze Menge, wo schon klar ist, also da komme ich nicht drum rum. Ne? Guten Taten. Das ist der Wille, sagt Petrus. Der 1. Petrusbrief ist der Brief für das Leiden. Der 2. Petrusbrief behandelt die Verführung. Und gerade dann, wenn es ums Leiden geht, sagt Petrus, das ist der Wille Gottes, dass er mit guten Taten die unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Also, wenn jemand weiß, etwas Gutes zu tun, dann sollte er es tun. Und als letztes das Leiden um Jesu Willen. 1. Petrus 4, Vers 19. Wenn es denn der Wille Gottes ist, dass du leidest. Gell, und jetzt schreckt man zurück. Jetzt werden wir ganz kleinlaut. Ja, will uns jetzt Gott eine reinwirken? Nein. Wir haben die ersten 3 Jahrhunderte, das Christentum war, 10 große Verfolgungen gehabt. Und die Christen sind mit Freuden lobend auf den Scheiterhaufen. Dass andere Jüngere mitgegangen sind, habe ich mal was gelesen, habe ich mich richtig geschüttelt. Was hieß dann, ja, wieso geht ihr jungen Spunde denn da jetzt und guckt da? Ja, wir wollen sehen, wie man leidet. Das kann der Wille Gottes auch für uns sein. Und dass wir da nicht stehen bleiben, ist auch völlig klar und sagen, juhu, alles toll. Sondern das kann ich meinem Herrn und Heiland doch ausschütten. Und er wird das Leid auch so bemessen, 1. Korinther 10, Vers 13, dass ich es tragen kann. Das ist doch das. Aber Leid wollen wir ja immer weghaben. Aber Leid läutert. Wir müssen einfach da noch ein bisschen ausführen. Aber ihr merkt, es ist unheimlich viel, was ich jetzt gerade hier so anspreche. Es geht nicht darum, dass du klein gemacht wirst, sondern Leid läutert. Leid zieht mich, soll mich näher zu Jesus ziehen. Und Leid kann auch im Willen Gottes begründet sein. Wir schauen an, die ganzen Apostel, bis auf Johannes, sind ein Märtyrertod gestorben. Was sagt Paulus 2. Korinther 11? Da ist eine ganze Liste von Dingen, die ihm widerfahren sind. 3-mal gesteinigt. Boah, nee, 1-mal gesteinigt, aber 3 oder 4-mal 39 Streiche gekriegt. Da war die Haut hinten weggezogen. Ja, und in Gefahr von Mördern, in Gefahr von diesem und in Gefahr von jenem und. Da zählt er es einfach mal so auf, wo man denkt, aua, huiuiui, ja. Aber wir sollen nicht verzagen, sondern unser Herr Jesus soll uns als Vorbild sein. Er hat doch alles getragen. Und dann werden doch auch wir. Und er gibt die Kraft. Das ist doch das Gute. Wir brauchen auch da gar nicht selber sagen, ah, jetzt sind wir die Guten, jetzt schaffen wir das auch. Ich sage jetzt schon in der Schule, hieß immer, Herr Karger, was würden Sie machen, wenn? Ne? Also, dann sage ich, du, oh, ich bin ein Angsthas. Ich kann doch jetzt Jesus schon sagen, Herr, wenn es mal an mich kommt, gib mir bitte die Kraft, dass ich dich nicht verleugne. Mehr nicht. In aller Schwachheit. Ich habe jetzt hier, so Tabellen sind da furchtbar, ne? Also ich habe jetzt mal nochmal, was Gott will, was er nicht will, kann man auch nachher nochmal bekommen. Also wer sagt, Mensch, das möchte ich nochmal für zu Hause zum Nacharbeiten. Ja, ich habe einfach die Rettung, die Textstellen hier. Ich habe das, was ich jetzt vorgetragen habe, nochmal ein bisschen komprimiert. Also, dass man so sieht, ist eine ganze Menge. Und da kann man nicht sagen, das ist nicht Wille Gottes. Also, das ist verbrieft und versiegelt, haben wir hier die 10 Gebote. Also, da ist schon unheimlich viel abgedeckt. Was? Darf ich sie da wegnehmen? Okay, also, nicht das andere, jetzt müssen wir auswendig lernen hier. Also, nein, wichtig den Wink. Und dann haben wir das, na, wo klemmt es jetzt? Ah, jetzt, das war das. Besteht der Wille Gottes? Und wir kommen zum letzten Punkt. Wie erkenne ich den Willen Gottes jetzt praktisch für mein Leben? 2x6 Punkte, dann sind wir durch. Aber das geht alles, das kriegen wir alles gut hin. Also, 6 Hinweise, den Willen Gottes zu erkennen. Und zwar, da sind wir schon. Also ich gehe eins nach dem anderen langsam durch, dann nicht nervös werden. Wenn jemand sagt, also ich kaufe die Butter beim Lidl oder beim Aldi, ja, da haben wir einen Spielraum, würde ich sagen, kannst du da wie dort. Ich würde sagen, all die Fülle der Gottheit ist in Christus, also ist klar, wo ich meine Butter kaufe, nicht? Beim Aldi. Okay, also kleiner Scherz. Der erste Punkt, wer den Willen Gottes erkennen will, muss Leben von oben haben. Es geht gar nicht anders. Er muss wiedergeboren sein. Sonst ist das der erste Schritt überhaupt, den er tun muss. Wenn es um die Frage des Willens Gottes geht, muss er letztendlich klar und deutlich sagen können, ich bin von Neuem geboren. Ich gehöre meinem Herrn Jesus. Wer den Willen Gottes erkennen will, der muss bereit sein zu gehorchen. Oh, gell? Wir haben das Beispiel von Saul. Wir haben ein Negativbeispiel, Jeremia. Da ist Jeremia, der sagt, ja, sollen wir jetzt nach Ägypten abhauen oder hier bleiben? Oh, und die Ältesten kommen und sagen, frag den Herrn, was wir tun sollen. Und der Jeremia fragt den Herrn und der Herr sagt, bleibt in Israel. Die Ältesten aber sagen, nee, also wir wollen nach Ägypten gehen. Das war schon von vornherein klar, dass Gott es uns eigentlich sagen wollte. Hast dich nicht verhört. Wir wollen nach Ägypten. Die sind nach Ägypten gegangen und dort alle umgekommen. Da war das Fragen nach dem Willen Gottes eigentlich nur so ein bisschen nicht schön verpackt, fromm getan. Aber eigentlich wussten sie schon, er kann sagen, was er will. Wir wollen nach Ägypten gehen. Nicht? Also das ist bitte zu vermeiden. Wenn Jesus uns etwas zeigt, dann sollten wir das doch bitte auch tun. Der Wille Gottes, wer den Willen Gottes erkennen will, der muss bereit sein, ein Leben auch in der Gemeinschaft mit Jesus zu führen. Es geht gar nicht ohne dem. Nicht, wenn in der Ehegemeinschaft, dann weiß man, da braucht man gar nicht mal lange fragen, so und so läuft das und man weiß, ja, das, und die Gemeinschaft ist einfach wichtig, ja, dass wir den Willen Gottes auch in kleinen Punkten erkennen können. Vierter Punkt, wer den Willen Gottes erkennen will, der muss bereit sein zu beten. Ja. Herr, was willst du, dass ich in dem und dem Punkte tue? Das ist ganz wichtig, dass wir intensiv beten, auch vor größeren Entscheidungen. Manche Kirchenväter haben berichtet, sie haben sich ganze Wochen dann rausgenommen, um einfach still zu werden fürs Gebet. Sagen, Herr, was willst du in diesem Punkt, was hier sein soll? Wie die Schule gegründet wurde, haben das die Kirchenväter oder die Schulgründerväter auch gemacht, ja. Und ich weiß es aus Krelingen ähnlich, wie dieses große Glaubenswerk dort angefangen ist. Es haben sich alle dort hineingegeben in das Gebet, Herr, zeig uns, was du willst. Und dann wurde es auch aufgedeckt und offenbar. Wir haben Nehemia auch als Beispiel, der ganz betrübt war ja über den Zustand von Jerusalem. Und er betet vorher und dann geht er zum König und betet rundherein auch nochmal. Und dann auf einmal haben die Türen sich aufgemacht, aber das Gebet war hier vorrangig. Wer den Willen Gottes erkennen will, der muss auch bereit sein, in die Stille zu gehen. Nur an einem stillen Ort wird der Wille Gottes auch offenbart. Wir sehen das bei Elia, 1. Könige 19. Gottes Führung fordert Stille, sagt der Dichter. Wo der Fuß noch selber rauscht, wird des ewigen Vaters Wille mit der eigenen Wahl vertauscht. Wer den Willen Gottes erkennen will, muss bereit sein zu warten. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Eile ist fast immer vom Teufel. Warten. Hier fällt mir die Geschichte auch von dem Wilhelm Busch ein. Der war ja Pfarrer in Essen und dann hat man ihm das Weiglehaus angeboten. Und da hieß es auch immer ganz schnell, müssen wir jetzt entscheiden. Und der Wilhelm Busch hat dann zugesagt, dass er dort die Leitung übernehmen möchte. Er hat aber keinen Frieden darüber gefunden. Und er war dann auf einer Terstegensruh-Konferenz und da waren Buddenberg und Christlieb dort als Seelsorger auch da. Und er hat keinen Frieden bekommen über seine Entscheidung und ist dann zu den beiden hin und hat ihnen die Not, die er innerlich gehabt hat, erklärt. Er sagte, ich habe jetzt entschieden, aber ich hatte eigentlich keine, keine klare Führung in dieser Richtung. Es war mehr so, ja, das machen wir schon. Und dann sagte der Christlieb, er wollte sich gerne einen Tag Gedenkzeit ausbedingen. Und sie trafen sich am nächsten Tag dann noch einmal. Und dann guckte ihn, der schreibt das in seinen Plaudereien im Studierzimmer so, der Busch. Dann schaut er ihn so an, der Christlieb, den Busch, und sagte, diese Entscheidung ist jetzt gefallen. Dann bitte Gott, dass er auch die zweitbeste Wegführung segnen mag und zur besten vielleicht macht. Und das nächste Mal überleg dir bitte, warte so lange, bis du grünes Licht kriegst. Das war für den Wilhelm Busch eine Demütigung. Er schreibt es da so, wie es so passiert ist und wie Gott aus diesem übereilten Schritt trotzdem noch etwas gemacht hat. Er konnte da dann wohl nicht mehr zurück. Aber so sehen wir auch, ja, wenn man so schnell machen möchte und die Entscheidungen, die dann wichtig sind, geht nicht um die Butter, ja, die kann ich schnell entscheiden, da oder da. Aber in diesen großen Lebensentscheidungen ist es, denke ich, ganz wichtig, das auch zu beachten. Warten können. Und der Herr wird es immer zeigen. Ja, jetzt kommen noch mal 6 Prinzipien. Und dann sind wir fertig. Ich hatte gut durchgehalten. Also 6 Prinzipien, die man, wenn es um Führung Gottes und Willen Gottes erkennen, beachten sollte. Einmal das Wort Gottes. Treff deine Entscheidungen mit dem Wort Gottes. Kleines Beispiel, wie ich beim ersten Mal des Predikanten der Ausbildung da in der Landeskirche falliert habe, weil ich den Text zu sehr Richtung, wie soll ich sagen, ja, Kinder austragen und nicht abtreiben ausgelegt hatte, Epheser 6, hat man mich dann, ja, so, ne, und war gut. Und dann habe ich auch gesagt, wir saßen dann meine Frau und ich und sagten, Herr, ist das jetzt ein Stopp, weil es ein falscher Weg war? Oder ist das, jetzt geht's trotzdem weiter? Und gesagt, Herr, aber wir brauchen Licht. Ich kann nicht einfach sagen, ich sage dazu oder absage irgendwie, wir waren völlig im Unklaren. Und dann haben wir abends so von Krummerhaus Manna aufgeschlagen und an dem Tag war genau der Vers dran. Fürchte dich nicht, glaube nur. Und ich gucke meine Frau nur an und sage, du, ich weiß, jetzt muss ich weitermachen, das ist das Wort für mich. Das sagte sie genau, ja. Und es hat sich auch bestätigt. Ja, so gibt Jesus auch Licht in unsere Fragen hinein durch das Wort. Ich meine, aber jetzt nicht so das Lotteriespielen anfangen, jetzt haben wir 25 Mal Neistecher, bis man dann den richtigen Vers herausfindet. Ja, ja, der passt mir jetzt ja ganz gut. Ne? Nein, also da bitte aufpassen. Aber das Wort Gottes muss entscheidend sein. Und ich habe es immer wieder gesehen, Jesus gibt Klarheit durch das Wort. Ob das die Losungen sind, ob die tägliche Lese ist oder wenn man im Wort Gottes zu Hause ist oder ob man jetzt in der Predigt ein Wort bekommt, wo man sagt, Mensch, das ist die Antwort auf meine Frage. Ja. Das Wort Gottes, jetzt nicht erschrecken. Ich habe noch so furchtbare Tabelle. Nachfolge Christi, also wenn man sich so eine Tabelle aufstellt, mal mit Prinzipien, Fragen, da kann man Ja oder Nein ankreuzen, dann hat man eine unheimlich gute, ja, wie soll ich sagen, Führung. Wenn überall Ja rauskommt, ist gut. Wenn man heftig Nein hat, bitte auch langsam tun. 1. Johannes 2, Vers 6, Nachfolge Christi, kann ich dadurch Jesus nicht mehr nacheifern. Ja, wenn ich also jetzt in der Wirtschaft arbeite, wo eben nachts, was weiß ich, worum getrunken wird und, ist es natürlich schwer, am anderen Tag, vielleicht auch am Sonntag aufzustehen. Es gibt natürlich auch welche, die sonntags arbeiten müssen. Jemand, der im Pflegeberuf ist, der kann jetzt sagen, also die sollen mir einen Buckel runterrutschen, Sonntag muss ich in den Gottesdienst. Ne? Also das ist natürlich auch völlig klar. Aber für mein persönliches Leben, Gleichförmigkeit, Römer 12, 2, stelle ich mich so der Welt gleich. Nicht? Und so hast du einfach mit Ja, Nein beantwortet, wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Ich mache schnell weiter, das kann man dann auch so bekommen, wer es also haben möchte. Oh, das war das Letzte. Aber jetzt sind wir noch nicht ganz durch. Ich war zu schnell. Vielleicht kriege ich es nochmal zurück. Aber der hat jetzt was anderes vor. Also dann lassen wir es. Äußere Umstände. Das wäre der zweite Punkt. Wort Gottes, jetzt kommen die äußeren Umstände. Die äußeren Umstände sind, ja, dass man da nochmal hinkommt. Davor. Jetzt haben wir es. Oh, danke. Also die äußeren Umstände. Die äußeren Umstände, ja, müssen nicht immer. Ich habe schon von einem Missionar gehört, der wollte ausreisen, hat nachher einen schweren Autounfall gehabt, lag im Graben, querschnittsgelähmt. Die Missionsgesellschaft sagte, tut uns leid, wir können nach Afrika niemanden mit Querschnittslähmung schicken, da kommst du im Rollwagen nicht durch. Und er wusste, er hat den Ruf. Und er ist auf eigene Kappe gegangen und hat auch einen gesegneten Dienst gemacht. Aber das sind, denke ich, die Ausnahmen. Jetzt wollen wir nicht immer von dem Rollstuhl reden, ja, sondern auch da, denke ich, die äußeren Umstände sind auch hier zu beachten. Warte, bis die Weisung kommt. Ja. Wenn Türen aufgehen und Türen zugehen, ist das oft auch ein Indiz dafür, dieser Weg bitte nicht. Ich gäbe eine offene Tür, sagt Jesus, Offenbarung 3. Also da sollte man auch, aber immer auch bei solchen Entscheidungen dann auch Rat bei Brüdern holen. Das wäre der nächste Punkt. Wichtige Entscheidungen, vor der wir stehen, bitte auch mit den Brüdern, die mich kennen. Nicht mit solchen, die immer schön reden, sondern die mich kennen. Besprechen. Ganz wichtig, ja. Gemeinsames Gebet auch hier, dass man weiß, es wird für mich gebetet. Die Brüder wissen darum und sie tragen das auch mit. Der vierte Punkt, auch den Verstand einsetzen. Ich halte immer, dieses Lotteriespielen finde ich immer furchtbar. Gott hat uns doch einen Verstand gegeben, dass wir auch einmal abwägen, was spricht dafür, was spricht dagegen. Und uns hier eine Liste machen, wenn es denn um ganz wichtige Dinge geht, die man hier, wo es dann hingeht. Ja? Gott hat uns eine Vernunft gegeben, mit der wir manches gut durchdenken können. Und das sollte man auch nicht außer Acht lassen. Glaubenswege scheinen oft unvernünftig zu sein. Ja, es gibt so einen Satz, es muss aber nicht immer sein. Ja, ich denke, was so gegen das völlig Absurde Ausgefallene, ich denke, das ist vielleicht dann auch in diesem Punkt gemein, dass man sagt, Mensch, da lass lieber die Finger weg. Und ein vorletztes, der innere Friede. Wenn eine Entscheidung getroffen ist, dann, wenn sie im Willen Gottes ist, kann man auch davon ausgehen, dass der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, unsere Herzen und Sinne regiert, Philipper 4. Das bedeutet es, ja, der innere Friede. Und das Letzte, im Gehorsam handeln, wenn ich das so weit hinbekommen habe, dann geht es einfach auch darum, jetzt packen wir es im Gehorsam an. Und die Widerstände, die dann vielleicht auch kommen, können im Gehorsam dann ganz anders überwunden werden, wie wenn man sagt, oh, ich weiß nicht genau, und ist das jetzt ja, so ein Hin- und Herdoktern. Ja, dann sind Widerstände oft auch so, dass sie uns aus der Bahn hinausführen. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu viel. Ja, aber ich dachte, es war einfach mal nötig, den Willen Gottes in dieser kurzen, man hätte noch einiges dazu machen können, aber denke, das ist jetzt so, ist jeder, nehme das mit nach Hause, was er als Päckchen jetzt mit nach Hause nehmen muss, was um den Willen Gottes geht. Wir wollen jetzt einfach nochmal still werden, um zum Danken. Herzen jetzt, dass du uns deinen Willen so deutlich zeigen willst. Auch in den kleinen Punkten unseres Lebens, den Entscheidungen. Oh ja, Herr Jesus, und wenn alles, was du am Kreuz erlitten hast, schon längst in den Psalmen bei Mose und überall im Alten Testament aufgeschrieben war, dann zeigt es doch, wie genau und wie klar du den Willen Gottes, deinen Willen auch uns zeigen kannst. Und danke, Herr Jesus, dass wir da nicht alleine gelassen werden. Du wirst uns zur rechten Zeit, wenn wir danach fragen, das zeigen, was nötig ist, das getan wird. Und wir danken dir jetzt, Herr Jesus, auch für dieses Wort von Paulus. Trachte danach, den Willen des Herrn zu erkennen. Amen.